Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, euch zu sehen, von hier vorne. Ich kann euch alle sehen. Auch hier da oben. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich immer so, wenn wir merken, dass Gott so irgendwie das Ruder übernimmt. Und irgendwie er einfach aus einem Guss so uns etwas mitgibt. Manchmal sitzt man da und denkt, was predige ich denn bloß? Und ich bin ja von unserem Bernd eingesprungen, der schwer erkältet zu Hause im Bett liegt, der arme Kerl. Der hat hier noch die Kinderparty gewuppt am Montag, hat noch die Andacht rausgekrächzt, hat er sehr gut gemacht, aber dann ist er ins Bett und für den Rest der Woche einfach mal platt. Und Gott segne ihn, er möge ihm Genesung geben, dass er wieder fit ist, weil Dienstag geht sein Urlaub los. Da soll er natürlich gesund sein, mit seiner Frau die Zeit genießen, seiner Familie. Die Predigt heißt heute Morgen zu Füßen Jesu oder zu Jesu Füßen. Es geht um zwei Frauen, die uns alle wohl bekannt sind. Und ich habe da schon manche Predigten drüber gehört, aber ich dachte, ich will mal selber drüber predigen. Einfach mal die Bibel genommen und geforscht und gemerkt, manches habe ich oft falsch verstanden, was ich, wenn ich so Predigten gehört habe. Ich lese mal den Predigttext aus Lukas 10. Vers 38 bis 42, Lukas 10, 38 bis 42, natürlich die Elberfelder, wie immer bei mir. Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, also Jesus und seine Jünger, dass er in ein Dorf kam und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Und diese hatte eine Schwester, genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Aber Martha war sehr beschäftigt mit vielen Dingen, vielem Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen. Sage ihr doch, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Maria hat das gute Teil erwählt, das jetzt nicht von ihr genommen werden wird. Die Situation ist folgende, wir haben Jesus und seine Jünger und die wanderten durch die Gegend. Weil Jesu Sehnsucht und Auftrag war es ja, das Reich Gottes zu verkündigen. Egal wo er war, den Leuten klarzumachen, es gibt diesen Vater im Himmel. Und von dem komme ich, ich bin ja sein Sohn. Und ich kann von ihm erzählen, ich kann von ihm zeugen, weil ich kenne ihn. Und es ist die Zeit gekommen, dass sein Reich anbricht, dass Jesus im Namen des Vaters Herrschaft antritt, sein Königreich errichtet. Und in diesem Königreich, wo Jesus kommt, geschehen Dinge, die nur in Gottes Gegenwart geschehen können. Wiederherstellung, Heilung, Vergebung von Sünden. Und es breitet sich etwas aus, was seinen Lauf nimmt und bis heute nicht aufgehört hat, sondern in Ewigkeit weitergeht, bis irgendwann alles vollendet ist. Und in dieser Phase sind wir und Jesus hatte einfach, er wusste, wenn ich durch die Gegend gehe, ich muss von diesem Vater erzählen. Es brannte in ihm, weil er wusste, wie gut das ist für diese Welt. Die einzige Hoffnung. Ja, und dann war dann dort in Bethanien, das weiß man durch andere Bibelstellen, dass das in Bethanien war, und er kam zu diesem Haus und natürlich hörten die, da kommt dieser Jesus, von dem wir schon viel gehört haben. Und Martha, wahrscheinlich die große Schwester, sagt, alle Mann rein hier, ich biete euch Platz, ich mache euch ein wunderschönes Mahl, kommt zu mir, Platz für euch. Nicht, dass er einen Gottesdienst macht, sondern dass sie einfach zur Ruhe kommen. Und sie hatte eine Schwester, Maria, wir wissen auch, dass sie einen Bruder hatten namens Lazarus, sehr gut. Ihr kennt die Bibel. Bin ich überrascht. Und dort leben diese drei Geschwister. Von den Eltern wissen wir nichts. Entweder waren sie schon sehr alt und nicht mehr so im Alltag präsent oder sie waren schon gestorben. Wir wissen es nicht genau. Aber jedenfalls waren die drei dort, die das Ruder in der Hand hatten. Vor allen Dingen Martha. Ja, sie lädt also Jesus und die Jünger zu sich ein. Wenn man zählen kann, dann sind das mindestens mal 13 Mann. Und die hatten Hunger. Und ich weiß, was ich für einen Hunger manchmal haben kann. Und das mal 13 ist eine Menge. Da müssen so manche Tiere dran glauben. Und da waren ja vielleicht noch andere dabei, Begleiter, die sich so angesellt hatten. Jesus hat dann gesagt, so ihr gehört nicht zu mir, ich gehe jetzt nur mit meinen eigenen. Vielleicht waren das 20 Leute, ich weiß es nicht. Vielleicht nicht viel mehr. Vielleicht auch Frauen dabei. Jedenfalls sind sie im Haus von Martha und Maria und Lazarus. Und es gab natürlich ordentlich zu tun. Weil 13 Mann Spontanbesuch, ihr lieben Hausfrauen und Hausmänner, ihr wisst, was das bedeutet. Die wollten natürlich das Beste rankarren. Die haben vielleicht gerade Tag vorher noch was geschlachtet oder vom Nachbarn noch rangeholt. Und Leute, wir müssen hier ein großes Festmahl auffahren. Das musste hergerichtet werden, vielleicht muss der Tisch nochmal gereinigt werden. für so viele Leute Geschirr und Besteck und alles nicht so ohne. Feuer anmachen und dann die Tiere. Das war eine stundenlange Arbeit. Und es scheint so, dass Martha damit ziemlich alleine war. Wir wissen von Lazarus nichts. Vielleicht war er gerade draußen, hat noch schnell irgendein Tier geschlachtet. Wir wissen es nicht. Jedenfalls ist Martha in der Küche und Maria, was macht sie? Sie hilft vielleicht am Anfang noch mit, stellt noch die Stühle und macht und tut. Oder die Liegeflächen, die hatten ja mehr dieses Liegende um den Tischen. Und auf einmal merkt sie, boah, ich muss jetzt zuhören. Und sie legt sich einfach zu Jesu Füßen, kniet sich da nieder, hockt sich dahin. Und Martha wirbelt in der Küche, kommt wieder rein und denkt so, boah, hier sind noch 1000 Sachen zu machen. Das ist noch nicht mal halb fertig, das Essen. Ist gleich was angebrannt oder Stress, kein Salz da. Wer weiß, was alles los war. Und dann sieht sie diese Maria da auf dem Boden und denkt sich, okay, die kommt bestimmt gleich. Geht wieder in die Küche, wuselt, macht, rödelt, ackert. Lazarus kommt mit den Fleischteilen da rein, haut die auf den Grill und denkt, okay, nächste Ladung geht in die Küche, geht zu den Speise, nein, zum, wie heißt das, Esszimmer und sagt, hier, habt ihr was zu trinken, vielleicht schon mal einen Schluck Wein, keine Ahnung. Und sie sieht immer noch Maria dort zu den Füßen Jesu. Und da grollt es in ihr, es rappelt in ihr, sie ist richtig wild und wütend. So stelle ich mir das vor. Sie ackert da, sie haben Gäste, hohen Besuch und wollen sich da bestens die Mühe geben, dass alles toll wird. Und Maria sitzt da und macht gar nichts außer zuhören. Also ich kann das verstehen, dass Martha grollig wurde. Also wenn wir Besuch kriegen und ich würde das so machen, meine Frau wird auch mit mir schimpfen. Dann Burkhard, jetzt komm mal, ich brauche dich. Oder meine Töchter auch mit ran nehmen. Irgendwann meinen Sohn auch nochmal. Naja, Maria setzt sich nieder. Das war ziemlich mutig von Maria. Weil zu der Zeit war das nicht üblich, dass eine Frau wie ein Jünger sich zu einem Rabbi setzt. Jesus war der Rabbi und der Rabbi saß, irgendwo stand vielleicht und die Schüler, die Jünger setzten sich drumherum zu seinen Füßen. Das war die übliche Haltung eines Schülers zu seinem Rabbi. Und sie gesetzt sich einfach dazu. Und hört zu, das war mutig. Das geziemte einer Frau nicht. Jesus musste manches aufräumen damals in Israel. Ihr erinnert euch an die Stelle, wo ein Synagogengottesdienst war und Jesus lehrt und auf einmal kommt eine Frau und er sagt, komm herein, du Tochter Israel, Tochter Abrahams und richtet ihren Rücken auf. Das war völlig ungewöhnlich, dass eine Frau in die Gegenwart Jesu treten durfte oder auch in gottesdienstliche Atmosphäre treten durfte. Geschweige denn als Jünger, Jüngerin, gab es nicht. Aber sie machte es, weil sie spürte, ich muss das haben. Hier ist was, was ich brauche. Sie spürte in sich ein Bedürfnis, eine Sehnsucht nach Nahrung, nach Heilung, nach Nähe, nach diesem Blick von Jesus, nach seinen Worten und hat es einfach gemacht. Ziemlich kühn. Vielleicht gucken die Jünger auch so, was macht die da? Na, Jesus sagt nichts, dann wird schon alles in Ordnung sein. Na gut. Und dann kommt Martha. Und Martha ist auch ziemlich tough. Und unterbricht Jesus und sagt, hör mal, so geht das nicht. Das ist doch nicht in Ordnung, das siehst du doch selber, oder? Merkst selbst, dass hier irgendwas schief ist, Jesus. Die sitzt da, muss mir eigentlich helfen. Und nun bearbeite sie mal, dass sie nämlich überzeugt wird von dir, dass sie hier bei mir helfen muss. Sag doch mal, was los ist. Red doch mal Klartext, Jesus. So, die Haltung war ja drin in ihr, ne? Sie geht zu Jesus, belehrt ihn, was er jetzt zu tun hat. Ziemlich tough. Die haben bestimmt ganz schön komisch geguckt. Und Maria fühlte sich vielleicht auch ein bisschen so, huch, was geht hier ab? Hätte sie mich nicht selber direkt fragen können? Jetzt Maria, komm mal mit. Ich muss mal mit dir reden. Ich muss dir was klar machen. Ja, aber sie fährt ihn vor versammelter Mannschaft, fährt sie Jesus ins Wort und fällt auch ihre Schwester an. Aber Jesus hatte eine ganz andere Vorstellung. Er hat gesagt, das ist jetzt in Ordnung so. Martha, du bist so beschäftigt. Du kriegst gar nicht mehr mit, was eigentlich wirklich wichtig ist. Du hast so deine Vorstellung von, was hier zu laufen hat. Machst das gut, bist fleißig, bist treu, super. Aber was ist jetzt wirklich dran? Was brauchst du jetzt? Jesus war es wichtig, was Martha brauchte. Und deswegen hat er Maria so einen Schutz genommen und hat gesagt, nein, das ist in Ordnung. Sie hat sich entschieden, hier zu sitzen und mir zuzuhören. Und das ist jetzt für sie dran. Das nimmt ihr keiner weg, das nimmst du ihr nicht weg und ich nehme es ihr auch nicht weg. Sie darf hier sitzen bleiben. Sie hat bessere Entscheidungen getroffen als du. Das war eine ganz schön spannende Situation. Wir können da ganz viel draus lernen. Wenn man jetzt mal diese beiden Schwestern vergleicht. Darf ich bitte die Flipchart einmal haben, Henning? Wenn ich den Stift habe. Wenn wir mal diese Schwestern vergleichen. dann habe ich oft gehört, also Martha ist ja die Schlechte und Maria ist die Gute. Kennt ihr das so? Danke dir, Henning. Kenne ich nicht, aber ich habe das oft gehört. Wenn wir doch alle wie Maria wären. Ja, was dann? Da gibt es kein Steak mehr. Keine Gastfreundschaft mehr. Alle sitzen da rum und machen nichts, außer hören Jesus zu. Wenn alle wie Martha wären, auch nicht schlecht, ne? Hat was. Aber nee, da bleibt auch ganz Wesentliches auf der Strecke. Jesus sagt später deutlich in Johannes 11, Vers 5, er liebte sie beide. Er war total, verliebt ist das falsche Wort, jetzt männlich-weiblich. Also er hatte sie total lieb. Sie und ihren Bruder Lazarus. Er war oft bei ihnen, kann man später feststellen, verschiedene Bibelstellen. Er hat sie öfter besucht, er war ein Hausfreund. Er war dort öfters zu Hause, weil das war nicht so weit weg. Und dann ging er immer wieder hin auf seinen Reisen und hat dort Zwischenlager gemacht. Er kannte sie gut. Und er hat nicht gesagt, Martha ist die Schlechte und Maria ist die Gute. Und interessanterweise, als Lazarus gestorben war, haben sie sich beide gleich falsch verhalten. Beide haben nicht geglaubt, dass Jesus eben noch ein Wunder tun kann. Martha fährt ihn gleich an und sagt, wieso bist du nicht eher gekommen? Toll. Und Jesus sagt, glaubst du nicht, dass ich gekommen bin, um Wunder zu tun und dass ich auch jetzt hier noch retten kann? Ja, wie später, wenn alle mal gestorben sind, dann ja, dann werden wir auferstehen. Er sagt, nein, jetzt. Jetzt ist die Zeit. Und als Maria mitkommt, Jesus ist da, flitzt sie auch hin und schmeißt sich zu seinen Füßen und weint und sagt, Jesus, wenn du doch früher gekommen wärst, was ist denn hier los? Warum kommst du so spät? Hat auch keinen Glauben gehabt. Also so Riesenvorteil hatte sie jetzt nicht. Lass uns die mal vergleichen. Martha, unsere Martha, Martha, Martha. Unsere Martha, lass uns mal was nennen, was euch auffällt. Was hatte sie Gutes? Was hatte sie für Eigenschaften? Sie war gastfreundlich, ne? Was noch? Verantwortungsvoll, genau. Los habe ich verstanden. Nee, sehr gut. Könnt ihr nicht lesen, aber ich kann es lesen. Was hat Martha noch so mit sich gebracht? Gastfreundlich, haben wir stehen. Dienen, eine Dienerin, ne? Dienend. Und man könnte noch ganz viel nennen. Sie war umsichtig, kriegte mit, was los ist. Initiativ, hier, komm Jesus, hier rein, das kriegen wir alles hin, kein Problem. Das wuppen wir schon zusammen. 13 Mann, ja, schaffen wir. Spontanbesuch. Hingegeben. Also wenn man das so sieht, ist das ja echt ein tolles Gemeindemitglied. Ne? So Leute brauchen wir. Im Gartenteam, ne, Antje? Oh. Weißt du, ich kam gestern, hab da mein Kind abgeholt von Übernachtungsparty. Es regnete in Strömen, da stand ein Mann mit Kapuze über dem Kopf, Regenjacke an und rechte das Laub so zusammen. Ne? Wer war das? Henning, auf meinem Parkplatz, hat den sauber gekehrt. Also so eine Haltung. Vielen Dank übrigens ans tolle Gartenteam, ja. Und Wolfgang Andrik stand daneben mit seinem Sack, den aufgehalten, und du warst da am Fegen an der anderen Ecke und auf den Treppen saß jemand. Das ist eine Haltung, das brauchen wir, das ist gut, das ist schön, wenn Menschen sagen, ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass Gemeinde schön ist, dass sie einladend ist, dass es funktioniert, dass wir nicht uns an vielen Dingen ärgern müssen, weil keiner was macht. Das ist toll und da ist auch viel Frust drin, wenn man merkt, man ackert da und dann sagen Leute ab oder es finden sich keine neuen. Ihr wart zu fünft. Ja. Das wird besser. Ne, Gemeinde? So ein bisschen Martha brauchen wir alle. Wir brauchen es, so eine Gesinnung in uns zu haben. Jesus kommt. Okay, Leute, lass uns das Haus schön machen. Lass uns Raum bieten. Lass uns gastfreundlich sein. Anpacken, initiativ sein. Einfach reingeben. Wenn das fehlt, ist es nicht gut. Aber sie hatte ein Problem oder mehrere. Sie war so drin in ihrem Dienst, in ihrem Eifer für dieses Anpackende, dass sie sich über die anderen geärgert hat, die nicht so diese Gesinnung hatten. Da war Frust in ihr, sogar ihre Schwester. mit der sie eigentlich wahrscheinlich gut kann, die lebten ja zusammen, hätte er mit ihr reden können. Und was macht sie? Sie redet mit anderen über sie, sogar vor ihren Augen auch noch. Sie hat offenbar diese gute Beziehung so nach und nach verloren, diesen Draht, diese Herzensverbindung, die Gemeinschaft hat irgendwie drunter gelitten, sodass sie Jesus mit einspannen muss, damit Jesus ihr klar macht, was richtig und falsch ist. Machen wir das auch manchmal so? Ich kenne das schon, dass manche zu mir kommen und sagen, Burkhard, kannst du nicht mal mit der und der Person reden, dass sie sich so und so mal anders verhält? Mach doch selber. Ja, nee, kein Mut. Keine Zeit. Sie hätte Maria wirklich dezent zur Seite nehmen können. Hätte da sagen können, Maria, komm mal her, ich brauche dich mal gerade. Du, das, ich verstehe das ja, ich will auch bei Jesus sitzen, aber ist jetzt nicht die Zeit. Können wir mal zusammen in der Küche weitermachen? Und schon wäre die Situation entspannt gewesen. Maria hätte sich aber auch anders verhalten können. Naja, und im Endeffekt kam Martha sogar dahin, dass sie sagte, Jesus, du machst da irgendwie was falsch. Kannst du nicht mal hier die Situation checken und mal klarstellen, was hier gerade läuft? Und ich frage mich so unser Gebetsleben, wie wir manchmal so Gebetsanliegen zu Gott schieben und Gott sagen, was er so zu tun und lassen hat. Es ist ein Unterschied, in eine Fürbitte zu gehen und sagen, ich habe eine Last auf dem Herzen, die du mir gegeben hast, Gott, und ich trage sie vor dich. Oder mit Gott zu meckern über andere Menschen. Und das erlebe ich doch häufig. Und ich erkenne das von mir selber doch auch. Und irgendwie kommt da was schief rein. Also all das Gute, was da ist, diese Hingabe, dieses Dienstbereite sein, das Fleißige sein, treu sich reingeben, hat ja was, ist ja wichtig. Sonst läuft das ja auch nicht hier alles. Aber da ist eine Gefahr drin, da reinzukippen und Beziehungen zu verlieren und den Blick für den Menschen zu verlieren. Was man erlebt in einer anderen Gemeinde, wo ich war, da war auch eine in der Küche, hat da gewirbelt, das war so ein Silvesterfest irgendwie und die hat geackert und gemacht und getan. Ich kam irgendwann rein und sagte, du bist ja ganz alleine hier. Und ich wollte sie loben. Und dann platzte der ganze Frust aus ihr raus. Es ist ein Scheißhaufen und keiner macht mit. Und ich habe schon 5 gefragt und keiner will und mach und tun. Dann habe ich gesagt, dann lass es einfach liegen und komm mit und genieß den Abend. Es läuft auch wunderbar, ist doch super. Dann hat es irgendwie Klick gemacht. Aber grollte da stundenlang in der Küche vor sich hin. Gut, irgendwann müssen die anderen kommen und mit anpacken, aber das kann man dann ja auch irgendwie auf die Reihe kriegen. Ja, Jesus Vorgaben machen. Bei Maria. Was hatte denn Maria Gutes? Als Hausfrau in dem Moment nicht so der Hit, aber was? Geistlichen Hunger, wer hat das gesagt? Doro, ja. Und nicht nur das, sie hat ihn auch gespürt. Und sie wusste, wo sie ihn füllen kann. Was war noch mit Maria? Sehnsucht. Lass mal so stehen. Auch mutig, ja. Weil sie sich holte, was sie brauchte, obwohl es nicht so üblich war, ne? In diesem Kreis von Männern dort. Sie braucht Liebe, ja. Da können wir jetzt noch viele gute Sachen schreiben. Alles total richtig, was ihr sagt. Keine Menschenfurcht, ja. Mein Martha auch nicht so wirklich, die hat auch da rein geplatzt, aber Maria, das stimmt, ja. Die Maria war das nicht wichtig, was Menschen dachten in dem Moment. Sie hat einfach nur Jesus angeschaut und nicht auf die Menschen drumherum. Wunderbar. Natürlich gibt es da auch Schlagseiten. Sie hatte keinen Blick für ihre Schwester, gar nicht. Sie hätte ja auch sagen können, Martha, ich weiß, du bist echt busy und wir haben viel zu tun, aber lass uns doch mal langsam angehen, lass uns doch mal eine Stunde einfach mal Jesus zuhören. Der ist gerade da, der kommt morgen nicht wieder, das dauert vielleicht Monate, bis wir den wiedersehen. Lass uns doch jetzt seine Gegenwart genießen und dann ist immer noch Zeit für alles andere. So, komm. Oder sie können ja abwechseln, dann machst du eine Stunde, mache ich eine Stunde. Hätte sie machen können, hat sie auch nicht gemacht. Hatte keinen Blick für ihre Schwester. Sie hatte wenig Gespür für das, was so drumherum war. Sie hätte ja auch vielleicht Jesus zuhören können und dabei dann noch ein paar Teller und so weiter. Hätte sie machen können. Aber trotz alledem hat sie bewusst, jetzt brauche ich das. Und es ist mir eigentlich egal, was drumherum alles so los ist, ich brauche das jetzt für mich. Das ist jetzt wichtig. Und da war sie mutig. Diese beiden Frauen können uns ganz große Vorbilder sein, sollten uns Vorbilder sein. Beides ist wichtig. Natürlich brauchen wir Zeiten und eine Gesinnung für den Dienst im Reich Gottes. Da werden wir in der Bibel so oft aufgerufen, unsere Gaben einzusetzen, unsere Zeit zu investieren, Finanzen zu investieren, unser Leben einfach ein Stück weit zu investieren ins Reich Gottes. Und das geht ganz praktisch natürlich durch den Dienst in der Gemeinde, aber auch sonst im Alltag. Dienst an deinen Kindern, deinem Mann, deiner Frau, deinen Nachbarn, Arbeitskollegen, egal wo du eingesetzt bist. Dienende Haltung haben. Jesus hat gedient von Anfang bis Ende und immer noch. Und das brauchen wir. Sonst läuft Gemeinde auch nicht. Sonst funktioniert das Reich Gottes nicht ohne Menschen, die bereit sind zu dienen. Das Reich Gottes besteht durch Dienen. Natürlich durch die Liebe Gottes, durch die Gnade. Aber umgesetzt wird es doch durch Dienen. Durch Menschen, die bereit sind, sich gebrauchen zu lassen, Reich Gottes zu bauen. Das passiert nicht einfach so vor unseren Augen. Er will uns gebrauchen. Aber es gibt auch diese Zeiten zum Auftanken zu Jesu Füßen. Sie sind so wichtig. Ich sage da nicht viel Neues, aber es sind so Aspekte drin, die ich gleich beleuchten werde, die du vielleicht neu für dich einfach nimmst und sagst, das nehme ich heute mit. Und dieses beides braucht ein Gleichgewicht. Wir brauchen beides. Ich brauche ein Stück weit diese Martha-Gesinnung in mir und ich brauche Maria in mir und in ausgewogenem Verhältnis. Und was Johannes Hartl nicht, Rainer Harter, letzte Woche gesagt hat, da gibt es ein Ungleichgewicht, was er wahrnimmt. Und das kann ich bestätigen, weil ich kenne es aus meinem eigenen Leben und ich kenne es eigentlich aus dem Leben von ziemlich allen. Wir sind ganz schnell dabei, ganz viel da reinzubuttern. Es gibt auch viel Mangel, wir brauchen mehr Mitarbeiter in allen Bereichen, das ist richtig, aber die meisten, die ich kenne, sind einfach hingegeben und sehr, sehr fleißig und sagen, ich gebe rein, ich bin aktiv. Ich will das rauslassen, was in mir lebt. Ich will es nicht für mich behalten. Ich möchte Menschen dienen. Ich möchte Gemeinde dienen. Ich möchte mich reinhängen. Aber da fehlt dann oft diese andere Seite. Ich kenne ganz wenige Menschen, die das ausgewogen leben können. Es verschluckt sich beinahe gegenseitig. Wenn jemand sich da reinhängt, bleibt ganz wenig Zeit dafür. Und das Schöne, es gibt ja dieses Wort, was momentan immer moderner wird, wo man ein Stück weit vielleicht Angst vorhatte, dass es zu esoterisch sein könnte. Kontemplation. Ich sage es noch schlimmer. Kontemplative Meditation. Oha. Was heißt das? Kontemplative Meditation. Kontemplare Kontemplation ist, ich schaue an. Ganz wortwörtlich. Ich schaue an. Ich halte mal inne und ich schaue an. Und Meditation ist im Grunde auch nichts anderes, als ich innehalte, Gedanken mache, mir bewusst werde, was gerade so läuft. Es ist bloß die Frage, worauf wir dann gucken und wie ich meditiere und womit ich meditiere als Gegenüber. Das ist der Unterschied. Die Begriffe an sich sind nicht gefährlich, sondern sie sind zu füllen. Und da haben wir vielleicht als Christen zu oft Angst gehabt vor dem, was deiner esoterischen Welt so hochkocht durch das ganze New Age-Gedöns, dass wir sagen, da will ich alles nichts mit zu tun haben. Und die Blicke, worauf man sich richtet und die Medien, auf die man schaut, die sind natürlich auch nicht richtig, die sind nicht von Gott. Aber dieses Leben, diese geistige Haltung, die ist wichtig und gut für uns. Und da müssen wir lernen, das neu zu füllen mit einem Gegenüber. Wir sind einfach dafür geschaffen, in dieser Beziehung zu Gott zu leben, indem wir einfach auf ihn schauen. Das ist in der Bibel so oft, auf ihn zu schauen, aufzusehen, auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Eine geistliche Gesinnung zu haben, indem wir auf ihn schauen. Und das Herz gefüllt ist, wie hieß es in der Losung am Freitag so schön. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Ja, anpacken, tun, durchhalten, treu sein. Und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Hebräer 12, Vers 1. Da ist beides so drin, es gehört absolut zusammen. Und ich frage dich und mich auch, uns alle, inwieweit kennen wir dieses Anschauen noch? Inwieweit ist das Teil meines Lebens, Teil deines Lebens, deines Glaubenslebens? Ich merke, dass da eine unglaubliche Sehnsucht wach wird, ein Bewusstsein dafür wach wird. Zum einen sehe ich das in dieser immens aufsteigenden Welle von Gebetshäusern, die aus dem Boden sprießen, an allen möglichen Orten. Und Gott hat es mir selber aufs Herz gelegt. Wir haben ja in Hamburg ein Gebetshaus, weil ich vor ein paar Jahren angefangen habe, damit was in Gang zu bringen, Leute zusammen, lass uns was machen. Und auf einmal steht es da. Ein Wunder. Gerade ich, der jetzt nicht so der Beta-Typ bin, muss ich ehrlich gestehen. Da gibt es andere in der Gemeinde, die da viel aktiver drin sind. Aber Gott hat gesagt, so Burkhard, mach mal, ich will das. Der wusste, anpacken kann ich. Deswegen habe ich es angepackt. Und auf einmal kommen Leute rein und füllen das mit dem, wo ich ganz viel lernen darf. Und das ist deutschlandweit, das ist weltweit. Gerade in den Krisengebieten, wo viel Not ist, sprießen die Gebetshäuser. Und Leute sagen, wir haben Sehnsucht nach Gottes Gegenwart. Wir brauchen es, zu seinen Füßen zu sitzen. Und als damals das Gebetshaus anfing, haben wir überlegt, was ist der Zweck von diesem Gebetshaus? Ja, wir wollen die Stadt verändert sehen. Wir wollen, dass Menschen sich bekennen. Wir wollen, dass Gottes Gegenwart sich ausbreitet. Wir wollen Früchte sehen. Wir wollen sehen, dass die Gebetsanliegen am nächsten Tag als Erfüllung in der Zeitung stehen oder ein paar Tage später. So sind wir rangegangen. So haben wir auch geackert und gebetet und Fürbitt, Kampf und sonst was. Und ich weiß noch, die ersten Gebetsstunden, die ich geleitet habe, so alle aufstehen, Hände hoch, Mund auf, Sprachengebet, lass uns Lobpreis machen. Und dann gucken wir mal, was der Herr uns als prophetische Worte gibt. Für die beten wir dann und dann zack, und dann muss das nächsten Tag in der Zeitung stehen. So ganz bisschen überzogen, aber nicht viel. Ne? Gerd und Marianne waren dabei. So war meine Herangehensweise. Es muss was bei rumkommen. Wir müssen Ergebnisse sehen. Nicht rumsitzen. Komm, aufstehen, lass mal. Jetzt. Laut. Je lauter, desto fruchtbarer. Oh. Dann hat Gott mein Herz verändert. Und ich habe gelernt von anderen, die da sind und Gebetsstunden leiten, die ganz entspannt da stehen und sagen, schnapp dir mal das Wort, lese mal den Psalm sowieso und bete den mal für dich leise vor dich hin. So, okay, mache ich. So, fertig, was jetzt? Leute, wo ist die Musik? Ihr müsst lauter, versteht dich gar nicht. Ihr müsst anleiten, jetzt eine Dreiviertelstunde nutzen, die Zeit ausnutzen. Und ich merke, wie Gott da ein Frieden reinbringt, eine Entschleunigung, den Druck rausbringt, weil so geht das nicht. Es gibt so Zeiten, wo Gott sagt, hier, jetzt passiert was, jetzt seid dran, jetzt kommt was. Betet dafür. Aber dieses einfach in seiner Gegenwart sein, boah, das musste ich das lernen, meine Güte. Ich will ja nicht in meinen Predigten ständig erzählen, was ich die letzten Monate, Wochen so erlebt habe, aber ich merke doch, dass viel Nachfragen da ist und da will ich doch hin und wieder mal so ein paar Dinge einfach mit reingeben, weil das ja auch eng mit der Gemeinde zu tun hat. Und vorweg möchte ich einfach nochmal sagen, ich hatte keinen Burnout, weil das Leute oft so sagen, ja Mensch, jetzt hast du einen Burnout gehabt und gut, dass du jetzt raus bist. Das war nicht das, was bei mir los war, weil Burnout entsteht eigentlich hauptsächlich dadurch, dass man in einem stressigen Umfeld ist, das einen so überfordert, dass man mit dem Alltag Stress nicht mehr klarkommt, weil das alles zu viel ist. Und da muss man diese Dinge runterschrauben. Ehesituation, berufliche Situation, Beziehungsstress, finanzieller Stress, all solche Sachen. Und das ist bei mir alles nicht. Ich habe ein wunderbares Dienstumfeld, die tollste Gemeinde der Welt, in der ich dienen darf. Ich habe eine wunderbare Frau, meine Kinder, wir verstehen uns wirklich gut. Mit den Nachbarn haben wir alles easy und finanziell geht es uns gut. Durch den Tod meines Vaters haben wir ein bisschen was vom Erbe auf dem Konto liegen. Wir sind einfach entspannt. Das war alles nicht Grund, sondern ich hatte tatsächlich diese posttraumatische Belastungsstörung. Das ist etwas, was in meiner Kindheit an Traumaerfahrungen geschehen ist, an wirklich schwierigen Dingen, die einfach weg waren, die hochploppten. Und auf einmal hatte ich mit den Dingen zu tun. Und das hat mich überfordert. Und ich kann wirklich sagen, und ich muss das nochmal auch ein bisschen relativieren, was ich letztes Mal predigte. Gott hat mich echt so bewahrt und geschützt durch das, was ich durchgegangen bin. Ich habe optimale Umstände gehabt. Ich habe die beste Therapiezeit gehabt, die ich mir vorstellen kann. Das war wirklich, es ging nicht besser. Und es wäre falsch zu sagen, und allen, die diesen Weg anstreben, wird es genauso ergehen. Weil es gibt Erfahrungen, wo Leute therapeutische Erfahrungen gemacht haben, wo sie richtig schlechte Erfahrungen gemacht haben, wo sie mit schlechten Therapeuten zusammenhängen, die sie irgendwo in esoterische Dinge reingedrückt haben, gibt es auch viel. Oder wo es einfach gar nichts brachte, wo die Gruppe schlecht war, wo die Umstände schwierig waren. Und da möchte ich einfach dir sagen, renn nicht mit blind in irgendeine Therapie rein, sondern prüf das. Bete damit darüber. Hol euch Rat gerne auch bei mir. Lass uns da zusammen reingucken und reingehen. Du gehst da nicht als blinder Mensch rein, sondern als Christ, der geführt ist vom Geist Gottes. Aber ich kann einfach nur für mich sagen, ich habe das als reinsten Segen erlebt, weil Gott das von langer Hand vorbereitet hat und das Timing war perfekt. Und jetzt geht es mir richtig, richtig gut. Das kann ich einfach so sagen. Und diese Traumaerfahrungen sind wirklich aufgebrochen worden, reingeschaut. Da kam ganz viel Druck und Schmerz raus und Erinnerungen haben sich durften einfach rauszischen und wurden durchgesprochen, bearbeitet, im Gebeten meiner Frau viel drüber gesprochen. Und diese Spannung ist daraus, diese Angst, diese Bedrohung ist daraus. Und ich kann mich so viel besser verstehen. Ich weiß, warum ich so ticke, wie ich ticke. Ich bin nicht von heute auf morgen plötzlich ein neuer Mensch, aber allein zu wissen, was so los ist in seinem Leben, hilft ja gewaltig zu wissen, warum ich manchmal so ticke, wie ich ticke. Und das war mir noch wichtig zu sagen. In diesem letzten halben Jahr, vielleicht dreiviertel Jahr, da habe ich ja nicht gewusst, was mit mir los ist. Und ich habe auch im Gespräch mit Menschen Dinge vielleicht zugesagt, wo ich dachte, klar, das mache ich, das packe ich doch locker. Und auf einmal waren die Ressourcen weg. Ich habe mich bei vielen nicht gemeldet, obwohl ich es gerne gehabt hätte, gewollt hätte. Ich habe Gesprächsangebote gemacht, die nicht stattfanden, weil ich einfach, es war nicht mehr da, ich hatte keine Ressourcen mehr. Und wenn da jemand dieser Zeit von mir verletzt ist, enttäuscht ist, dann tut es mir wirklich leid. Und ich will dir sagen, komm gerne nochmal auf mich zu, greif das nochmal auf und sag, hey Burkhard, da war was zwischen uns offen und ich möchte das gerne noch zu Ende bringen. Dann komm gerne auf mich zu. Ich war einfach in der Zeit nicht wirklich in der Lage, das alles zu durchblicken. Und allmählich kommt die Kraft wieder zurück und ich bin gern bereit. Das nur an diesem Punkt. Zurück zu Martha und Maria. Wie viel Zeit haben wir da noch? Naja. Es gibt in der Therapie zurzeit etwas, da fahren sie alle voll drauf ab. Und das hat damit zu tun. Das nennt sich Achtsamkeit. Schon mal gehört? Achtsamkeit. Mindfulness. Ist total der Renner. Haben wir ständig gemacht, Achtsamkeitsübungen. Und ich fand die so mehr oder weniger sinnlos. Ich habe mal gefragt, warum und wofür und was ist das Ziel? Und keiner konnte es richtig beschreiben, weil das auch noch so kaum definiert ist. Aber es geht im Grunde darum, dass man mal einen Moment innehält und einfach mal auf sich hört. Was ist gerade los? Was spüre ich gerade? Wie fühle ich mich gerade? Was nehme ich gerade wahr an Geräuschen, an Gerüchen? Was ist eigentlich gerade? Wo bin ich gerade? Und wie geht es mir damit, wo ich jetzt gerade bin? Wie fühle ich mich gerade? Weil wir sind oft so, dass wir durchs Leben rauschen, durch den Alltag so durchflitzen und funktionieren von Situation zu Situation. Und gar nicht mehr, die haben halt entdeckt, dass es den Menschen wirklich zu schaffen macht und auch die Symptome viel verschlimmert, wenn man sich nicht mal innehalten kann, sagen kann, Moment mal, wo bin ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Was ist gerade los? Wieso bin ich gerade so aufgewühlt? Einfach mal. So, und dann haben die gesagt, dann achtet mal auf euren Atem oder irgendwas. Auf deinen Fuß. Wie fühlt sich dein Fuß an? Und da habe ich so gedacht, wie schade für all die, die nicht Christen sind, weil sie haben nicht dieses Gegenüber. Weil was ich in den Situationen immer gemacht habe, gesagt, ich habe auf Jesus geschaut. So, auch gerade beim Lobpreis hat mir so gut getan. Ich habe mich da niedergekniet, das war schönsten Momente. Niederknien, kannst auch sitzen, kannst liegen. Und du spürst einfach, wer bin ich? Ich bin Burkhard, ich fühle mich gerade so und so. Und ich habe da einen Gott, ich habe da Jesus, der schaut mich an. Ich schaue ihn an und er schaut mich an. Und da ist alles zu holen, was ich brauche, in seiner Gegenwart. Wir haben das so oft gesungen heute Morgen, zu deinen Füßen fühle ich mich wohl, in deiner Nähe ist Geborgenheit. All diese wunderbaren Sätze, wir singen die so runter. Und dann mal innezuhalten und sagen, was mache ich da eigentlich? Und zu spüren, da ist eine Maria in mir, die hat ein Bedürfnis. Es gibt so viel zu tun, ich könnte jetzt so viel machen, ich könnte so viel ackern und dienen und es wäre alles richtig und Menschen würden gesegnet sein und sie wären glücklich. Und noch ein Gespräch und noch ein Telefonat und noch eine Verabredung und alles das kann man alles machen. Aber dann einen Moment innezuhalten, zu sagen, Moment, ich spüre gerade, mein Herz braucht Nahrung. Ich spüre gerade, dass ich irgendwo ärgerlich bin über irgendwas. Ich spüre, dass ich aufgewühlt bin. Und dann innezuhalten und sagen, Jesus, hilf mir. Und dann kniet man sich nieder zu seinen Füßen und erlebt, wie er mich anschaut. Und auf einmal werden diese Dinge sichtbar. Und das ist etwas, was so viele verlernt haben in dieser Zeit, sich selbst zu spüren, wer bin ich eigentlich? Und das ist, was wir von Maria lernen können. Jeder von uns hätte wahrscheinlich anders reagiert als Maria. Ja, jetzt erstmal hier machen und dass Jesus auch sagt, oh, das ist aber toll, was ihr hier macht. Mensch, ich fühle mich so wohl bei euch, weil das so schön dekoriert ist alles. Und das leckere Fleisch da auf dem Tisch und Gemüse noch dabei. Und das und der Wein und all. Schön habt ihr das gemacht. Toll, großartig, liebe Gemeinde. Und das wünschen wir uns doch aus. Jesus sagt, tolle Gemeinde, die gut gemacht, guter Christ. Und dann zu spüren, Moment mal, ich brauche jetzt Jesus. Ich brauche jetzt nicht meinen Dienst für ihn, ich brauche jetzt nicht dies und das, Termine und Action, sondern ich brauche jetzt einfach nur ihn. Einfach mal 10 Minuten zu seinen Füßen sitzen. Und das ist so schwierig geworden. Und ich glaube, ein großer Punkt ist einfach, weil wir wenig gelernt haben oder es nicht beigebracht bekommen haben von unseren Eltern, durch die Erziehung vielleicht auch oder auch durch das Christliche, was so in Gemeinden gefördert wird, in sich selbst reinzuhören und zu spüren, wer bin ich eigentlich? Und ich habe das schon mal gepredigt, dass wir in dem Maß Zugang zu Gottes Herz bekommen, in dem Maß, wie wir selber Zugang zu meinem eigenen Herzen bekommen, weil das ist ja keine Kopfbeziehung zu Gott, das ist eine Herzensbeziehung von Herz zu Herz. Und wenn ich mein eigenes Herz nicht spüre und ich weiß, was eigentlich in mir los ist, wie soll ich dann in einer Herzensbeziehung zu meinem Gott kommen? Stell dir mal vor, da ist dieser Ort und Jesus sitzt da und lehrt. Und stell dir mal vor, du kniest dich nieder zu seinen Füßen. Und auf einmal hört er auf zu reden und guckt dich an. Tief in die Augen. Was? Ist das angenehm? An seinem Blick wahrscheinlich schon, aber was da alles drin ist, an Wahrheit, an Entlarvung. Dann spüre ich ja, wer ich bin. Da guckt er tief in mein Herz rein. Halte ich diesen Blick überhaupt stand? Ich weiß nicht, ich hätte mich wahrscheinlich irgendwo an den Rand gesetzt, auf dem Stuhl oder auf dem Boden, auf dem Kissen und hätte einfach Jesus zugehört. Und ab und zu, dass er mal guckt, Burkhard ist auch da. Aber zu seinen Füßen, so viel Platz war da ja nicht. Direkt vor seinen Füßen. 1:1, den ersten Platz einnehmen und sagen, das ist jetzt mein Recht, ich brauche das, ich will das. Mach mal Platz, ich muss jetzt zu Jesu Füßen sitzen. Egal, was jetzt los ist. Auch als einzige Frau im ganzen Raum. Das steht dir zu. Und dein Herz offenbart dir das, wenn du richtig hinhörst. Und das ist das, was wir von Maria wirklich, wirklich lernen müssen. Wir können sogar, wie soll ich sagen, uns vornehmen, so, ich sage jetzt mal, Zeiten zu Füßen Jesu zu organisieren in der Gemeinde, Lobpreisabende, Gebetsabende. Da können wir so viel Action machen. Da können wir auch wieder wie Martha rumflitzen und rumdienen. Und das braucht es auch, muss hergerichtet werden. Aber dann die Zeit zu nehmen und jetzt zu seinen Füßen. Ich weiß noch, haben wir mal gemacht mit dem Sessel in der Mitte. Und im ersten Abend haben wir uns vorgenommen, da werden wir kein Thema haben, in das wir irgendwie rein referieren und dann machen wir irgendwie Gebetsrichtungen in die und die Richtung. Nein, einfach nur Stille vor ihm. Ich weiß noch, wie hibbelig die Leute wurden. Wie? Den ganzen Abend Stille? Wir müssen doch irgendwas machen. Wir können einfach hier jetzt rumsitzen. Was ist das denn? Wie geht denn das? 10 Minuten, okay, aber dann? Ja, und nächste Lied jetzt? Also muss doch irgendwas passieren. Einfach mal still vor ihm sitzen. Nichts machen. Ich habe öfters das auch selber so ein bisschen beschimpft und habe es oft gehört, so stille Zeit, naja, so still soll sie ja gar nicht sein. Haha. Nein, stille Zeit ist stille Zeit. Du kannst genug mit Gott reden und auch ihn anbrüllen und auch sonst was machen, ja, proklamieren und all diese Dinge, die man so macht in seiner Gegenwart. Aber diese Stille, einfach mal, ich sag's mal so deutsch, auf die Klappe halten, einfach nur ihn anschauen und diesen Blick ertragen und zu erleben, dass er mich reinschaut, in mich rein spürt und dann ihm zu folgen und zu merken, was er eigentlich da alles hochbringen will. Warum bin ich so aufgewühlt? Was war gestern los? Warum hat mich dieser Facebook-Kommentar so geärgert? Oder warum habe ich dort im Telefonat so reagiert? Oder diese Mail oder das Gespräch oder die Situation? Und dann, oh, Jesus. räum mal bei mir auf. Dein Blick reinigt mich, sortiert mich, gib mir Frieden, gib mir Kraft und ich brauche es jetzt. Wie ging es weiter mit den beiden Frauen? Johannes 12 und ich komme zum Schluss. Da sehen wir, dass Jesus wieder nach Bethanien kam und es war wenige Tage vor seinem Tod, 6 Tage vor dem Passa. Lazarus war inzwischen schon auferweckt, war richtig was los bei denen in Bethanien. Viele haben sich bekehrt aufgrund dieser Auferstehung. Und sie sitzen dort und was macht Maria? Johannes 12, Vers 2. Sie machten ihm nun dort ein Abendessen und Martha diente. Gut, nichts zu rügen, hat sie schön gemacht. Lazarus aber war bei einer von denen, die bei ihm zu Tisch lagen, er, der tot war. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von echter kostbarer Nadel und salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Und das Haus wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt. Und dann fing sie an zu meckern. Das kann doch nicht sein, viel zu teuer, hätte man doch verkaufen müssen und all diese Dinge. Und wieder ist Jesus derjenige, der sagt, Jungs, das war gut so. Es war richtig so. Lasst sie. Möge sie es aufbewahrt haben. Kein Problem. Aber jetzt, das war jetzt richtig. Das war jetzt gut. Sie hat mich gesalbt. Und ihr habt nicht verstanden, was da abgeht. Sie spürte, das ist mein Jesus und er wird von mir genommen werden und ich salbe ihn jetzt. Diese Salbung war diese letzte Salbung vor dem Tod. Und Jesus hat, das war eine Herzensbeziehung. Da ist etwas geflossen und das wünsche ich mir, dass wir Dinge für uns rausnehmen, wo wir wissen, das ist das jetzt, was ich jetzt mit meinem Jesus brauche. Und wenn Leute das nicht verstehen, ist egal. Aber das ist jetzt dran. Wenn andere sagen, du musst jetzt dies und das und jenes und dienen und pack mal an, ja, auch mithelfen. Aber bei dem Übergeordneten ist immer meine Beziehung zu Jesus. Und das wünsche ich dir, das wünsche ich mir, diese Erfahrung, vor Jesus zu sitzen, diesen Blick auszuhalten, und von ihm sich ganz tief ins Herz schauen lassen und zu spüren, was da alles los ist. Und zu sagen, Jesus, alles, was da drin ist, nimm es mal. Hier ist mein Dienst, hier ist mein Aktivsein, hier sind meine Ämter, hier sind meine Aufgaben, alles. Weg. Jetzt. Für diesen Moment will ich nur zu deinen Füßen sitzen. Die Zeit ist rum. Aber ich möchte noch so einen ganz kurzen Moment zu den Füßen Jesu haben. Ihr habt vorhin so ein Lied gesungen. Ein neues Lied, das kannte ich noch nicht. Wo es auch um diese Füße Jesu ging, glaube ich. Aber weißt du was? Kein Text. Könnt ihr einfach nur mal eure Gabe uns, damit uns dienen und auf Jesus schauen. Einfach mal, vielleicht nur eine Minute. Nichts machen. Einfach auf ihn schauen. Ein bisschen Maria zulassen und Martha nicht wegschmeißen. Die gehören zusammen. Vater, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du uns heute Morgen wieder ein Stück weiter mit reinnimmst, Herr, was es heißt, deine Kinder zu sein. Ich danke dir für diese vielen fleißigen Menschen in der Gemeinde, für diese auch wunderbaren Phasen des Aktivseins, was so kostbar ist und so aus deiner Kraft heraus so fruchtbar ist, Herr. Aber ich bete, dass wir bei all dem immer eine Priorität haben, zu deinen Füßen zu sitzen und einfach mal gar nichts zu machen, außer dich anzuschauen, deinen Worten zu lauschen. Keine Gebetsformen aktivieren, keine Phrasen runterrattern. Einfach nur vor dir sein, einfach stille sein. Ich bete, dass du uns lehrst, unser Herz zu spüren und zu spüren, wie es dir gegenüber sich öffnet. Und dir erlauben, Herr, komm rein, öffne mein Herz. Nimm du weg, was da blockiert. All die Wunden, die Verletzungen, die Schutzmechanismen. Und öffne es wieder, Herr. Ich segne meine Geschwister hier und will mit ihnen viele wunderbare Stunden einfach nur vor deinen Füßen sitzen. Das Erleben als Gemeinde, eine Gemeinde zu sein, die ja, die dient, aber die vor allen Dingen gelernt hat, zu deinen Füßen zu sitzen. Jesus, von dir kommt alles, was wir brauchen, alles.